Wir haben heute Pfingsten, habt ihr schon gemerkt. Und die Herrnhuter Losungen zusammenstellen, wissen auch noch, wo sie im Kirchenjahr sind. Und von daher haben die als Lehrtext ein Wort gewählt, was dazu passt. Aus Johannes 16. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ich lese es nochmal nach der Bibel. Ein bisschen eher. Jesus nimmt Abschied von den Jüngern und sagt: Noch vieles habe ich euch zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht ertragen, jedoch. Aber wenn jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit führen. Da gibt es zwei Lesarten im Urtext, die Neuluther hat jetzt: Er wird euch in aller Wahrheit leiten und jetzt in alle Wahrheit führen. Diese Lesart würde ich bevorzugen, oder ja, in die ganze Wahrheit führen kann man auch übersetzen. In der Wahrheit in ihrem ganzen Umfang, dort hinein. Und das Führen, da steht ein spezielles Wort, was ich übersetzen würde mit: Er wird Wegführer sein, so ein Tourguide. Ja, es gibt, wir haben neulich eine Wanderung gemacht in der Sächsischen Schweiz mit einem, der sich voll auskannte, der hat uns auf wunderbaren Wegen geführt. Und er hat uns dort umhergeführt, so in spezielle Orte, wo man Wanderfalken sehen konnte und dies und jenes, was andere vielleicht nicht mitkriegen. Und der Heilige Geist ist so ein Tourguide, so ein Wegführer, der uns nach und nach, Schritt um Schritt, in die gesamte Wahrheit hineinführt. Weil wir gar nicht alles auf einmal auch verkraften können. Auch Jesus konnte dem Jünger noch nicht alles sagen, es wäre zu viel gewesen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, wir werden älter, und da führt Gottes Geist weiter. Und dann steht hier: Er wird nicht von sich selbst reden oder aus sich selber, von sich her weg, sondern was immer er hören wird, wird er reden. Also er hört es offenbar von Gott, er hört es von Jesus und gibt es weiter. Und das Kommende wird er euch im Einzelnen als Botschaft weitergeben. Das wird er euch genau noch zeigen, die Einzelheiten. Wir haben in der Bibel manche grobe Ankündigungen, was kommt. Und was das konkret dann heißen kann, das ist jetzt das und das ist das, das wird der Heilige Geist dann noch, wenn es soweit ist, darlegen, sodass wir es wirklich verstehen, uns dort hineinbringen. Denn er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, also es geht immer um Jesus, sagte ich, weil er von dem Meinen nehmen wird und es euch als Botschaft weitergeben wird. Also Gottes Geist nimmt das, was von Gott dem Vater, was von Jesus kommt, und bringt es zu uns. Die gute Frage ist: Wie macht er das eigentlich? Und wie können wir das wahrnehmen? Ich habe es jetzt als Thema immer nur genannt: Der Heilige Geist, er ist, was er tut oder wie er wirkt und wie wir mit ihm leben können. Ich habe was weggelassen, was ich hier geschrieben habe. Vielleicht hat es jemand gemerkt. Da steht eigentlich: Der Heilige Geist und wir. Der Heilige Geist und wir, wer er ist, was er tut und wie wir mit ihm leben können. Wie geht das eigentlich, dass der Heilige Geist sich uns bemerkbar macht? Dass wir das mitkriegen, dass er da ist und was er will? So eine spannende Frage. Und da muss ich sagen, in der Regel wird er nicht akustisch reden, weil ein Geist keine Stimmbänder hat. Gott hat das drauf, auch mal akustisch zu reden. Es gibt Einzelne, die das hin und wieder erleben, ist aber die Ausnahme. Er wird vermutlich auch nicht mit irgendwelchen Wolkenpulver irgendwelche Inschriften im Himmel hinterlassen, damit wir das dann lesen können. So geht's lang, das sage ich dir jetzt. Wie macht er sich bemerkbar? Er kann nur das benutzen, was er in uns Menschen vorfindet. Das heißt, es wird vielleicht ganz menschlich aussehen und wir müssen lernen, das zu unterscheiden. Und da sind wir alle auch unterschiedlich, was er in uns vorfindet. Wenn wir ordentliche lutherische Christen sind, dann gehen wir sonntags in Gottesdienst und hören dort eine Orgel spielen. Ich sage jetzt mal was über Orgeln. Eine Orgel hat bestimmte Register, hat bestimmte Klänge, bestimmte Pfeifen, einen bestimmten Tonumfang. Es ist eigentlich jede Orgel ein bisschen anders, weil die individuell gebaut werden. Also es wird kaum mal zwei gleiche Orgeln geben. Und selbst wenn es die gäbe und die stehen in unterschiedlichen Räumen, wird das unterschiedlich klingen. Und dann sind sie auch nochmal unterschiedlich intoniert, also wie die Pfeife genau anspricht, wann sie kommt, wie sie kommt und so weiter. Eine Wissenschaft für sich, ich bin kein Orgelbauer, aber ein bisschen was habe ich mitgekriegt. Die Orgel wird immer nach Orgel klingen. Und nicht wie ein Presslufthammer und nicht wie eine Gitarre. Die wird immer wie eine Orgel klingen. Egal, wer da drauf spielt. Wenn ihr gut seid, erkennt ihr eure Orgel in der Kirche, weil die hat einen speziellen Klang. Und wenn ihr noch genauer hinhört, merkt ihr, auch wenn ihr ihn nicht seht, wer da drauf spielt. Weil jeder eine unterschiedliche Art hat. Manche spielen schnell, manche spielen langsam, manche spielen unrhythmisch, manche spielen depressiv, manche fröhlich. Man merkt es. Wir machen manchmal Rätsel, wenn wir in Lengefeld sind, wer spielt heute. Und meistens wissen wir es. Man kriegt es mit. Und manche Orgeln haben noch Zimpelstern, das ist so ein mechanisches Ding, das fängt sich an zu drehen und dann klimpern noch so ein paar Glocken. Andere Orgeln haben das nicht, dann kann das dort nicht erklingen. Auch wenn man es wollte. Es gibt Orgeln, die unterschiedlich gestimmt sind. Wir haben in Lippersdorf eine, die ist so mitteltönig gestimmt oder wie auch immer. Also nicht das Wohltemperierte. Da kannst du manche Tonarten nicht spielen, die klingen einfach schräg. Möchtest du als Kantor, wenn du das spielen willst, wissen. Und bei der Orgel fehlen auch bestimmte Töne und Tasten im Pedal und so. Auch in der Lengefelder. Oder sind sogar vertraut. Und der Lengefelder auch ist ein Bass F und dann kommen gleich unten C und die Zwischentöne fehlen. Und der Kantor Frauenkirchenkantor kommt, die Töne fehlen, da wird er nicht drauf treten können. Ja, sondern er muss die Orgel so nehmen, wie sie ist und die Register nehmen, die vorhanden sind. Und die sind auch bei jeder Orgel ein bisschen anders und das wird bei jeder ein bisschen anders klingen. Egal, wer drauf spielt, und trotzdem unterscheiden wir oder können es merken, wer drauf spielt. Das mal als Vergleich. Wenn Gott oder Gottes Geist zu uns Menschen sprechen möchte, dann muss er das nehmen, was er in uns vorfindet und wie er es vorfindet. Was kann er da alles benutzen? Er kann natürlich die Ohren hier benutzen und kann sich mal akustisch bemerkbar machen. Er könnte den Geruchssinn benutzen. Das gibt es manchmal, dass jemand was riecht, was andere nicht riechen und es sagt was. Das kann es geben. Er kann die Augen benutzen, er kann unser Gefühl benutzen, er kann den Körper benutzen. Es kann zum Beispiel sein, wir kriegen Herzklopfen. Das kann jetzt ganz verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, wir sind einfach ums Haus drei Runden gerannt, da haben wir Herzklopfen, ich jedenfalls. Es kann sein, wir sind aufgeregt, weil uns jemand komisch kommt oder weil wir ihm was sagen sollen, was wir uns nicht trauen oder weil eine Prüfung ist und dann beschleunigt sich der Puls. Es kann sein, unser Körper kämpft mit dem Virus und erfährt das Immunsystem hoch. Und dann beschleunigt sich auch der Puls, bei mir jedenfalls. Dann ist er durchgängig höher als sonst. Es kann sein, mit der Elektrik im Herzen stimmt was nicht, der Elektronik oder irgendein Knoten oder irgendwas und du hast dann zu schnell einen Herzschlag und dann brauchst du einen Eingriff oder ein Medikament. Du bist krank. Und es könnte sein, Gottes Geist klopft bei dir an und sagt, du Junge oder Mädel oder Frau oder Mann, jetzt warte ich, dass du diesen Schritt mal tust und dass du dein Leben Jesus gibst, oder du bist im Gebetskreis und du hast dich beschäftigt, so ein innerer Gedanke, oder du siehst was und du traust dich das gar nicht zu sagen, weil das so komisch ist, und dann wundern die sich alle, wer weiß, was die denken, und du kriegst immer mehr Herzklopfen. Wenn du da kein Virus hast und nicht ums Haus gerannt bist und dein Herz auch sonst in Ordnung ist, könnte das ein Hinweis drauf sein, Gott sagt dann, du, jetzt spuckst doch mal aus, jetzt mach das doch mal endlich. Ja? Und das müsste ich mit der Zeit lernen zu unterscheiden. Hier macht sich Gottes Geist bemerkbar. Oder wir haben alle eine Fantasie, ein Vorstellungsvermögen, jeder von uns. Wenn ich jetzt sage Schule, dann sieht jeder von euch eine Schule vor sich, vermutlich die, in die er gegangen ist. Jeder ein bisschen anders, aber er sieht eine Schule vor sich. Und wir denken ja den ganzen Tag, und da haben wir auch innere Vorstellungen. Die Fantasie ist eine Gabe Gottes, das haben wir alle. Und wir denken auch in unterschiedlichen Bildern, je nachdem, wie wir gestrickt sind oder was uns da beschäftigt. Man kann es sein, du sitzt ja da und plötzlich steht dir was vor Augen, in Gedanken bloß. Es ist nicht stark, nichts. Aber wo du eigentlich nicht hingekommen wärst, oder. Und da könnte es sein, dass Gottes Geist dir in diesem Augenblick was sagen will, damit. Und dann musst du lernen zu unterscheiden, das ist jetzt etwas von Gott, der mich irgendwo hinbringen will. Es kann sein, du siehst etwas und du merkst, in diese Richtung soll ich beten. Und oft achten wir da gar nicht drauf, weil wir das nicht ernst nehmen. Ja, uns geht vieles durch den Kopf, ja. Und dann zu lernen, jetzt spielt der Heilige Geist die Orgel, jetzt sitzt der an den Tasten und will mir was mitteilen, da braucht es ein bisschen Erfahrung oder auch Austausch untereinander, was könnte das heißen? Da brauchen wir einander auch. Ein ganz schlichtes Beispiel, was vielleicht das erklärt, wir beten auf eine Rüstzeit mit Mitarbeiterinnen, Mädel, die der es gesundheitlich ganz dreckig geht, Kopfschmerzen und was weiß ich was, und die nicht mehr kann und irgendwie belastet ist. Und während wir beten, habe ich so innerlichen Gedanken, Eindruck von einem Mann mit einem Hammer. Sag ich, ey, du sollst beten, du sollst für die Frau denken, du sollst an Gott denken, nicht an einen Mann mit Hammer, spinnst du jetzt? Also ich bin auch oft unkonzentriert, also es ist einfach so ein blöder Einfall, wo man sagt, was soll der jetzt? Aber ich habe gelernt, dass Gott so reden könnte. Und dann kann man das doch mal testen. Dann kann man doch sagen, du, ich sehe gerade wie so ein Mann mit einem Hammer vor mir. Bedeutet dir das was, frage ich die. Ich kann damit überhaupt nichts an, gar nichts. Das sagt die, das ist mein Vater. Der ist mit dem Hammer auf mich losgegangen. Das war ein richtiger Tyrann, und ich habe dort richtig auch Schaden genommen. Das kommt manchmal hoch. So, und dann haben wir betet für diesen Vater und um Vergebung und um innere Heilung und was man da eben beten kann. Wer auf diese Idee mit ihrer Migräne oder ihrem Zeug, was sie hatte, dass ein Vater und das eine Belastung ist, nie gekommen, nie. Und wenn ich diesen ganz flüchtigen inneren Eindruck nicht beachtet hätte, wären wir dort nie hingekommen. Aber es war ein Reden Gottes, und dann sage ich das eben, oder ich habe gelernt, mich zu trauen, das auch mal zu sagen. Wenn es Gespinne ist, ist es Gespinne, ist doch nicht schlimm. Wir reden so viel Blech den ganzen Tag, da kann ich das auch noch sagen. Aber für sie wird klar, es hat was mit meinem Vater zu tun, und dann konnten wir da beten und dann ging es ihr gut hinterher. Versteht ihr das? Gott kann nur das benutzen, was er in uns vorfindet. Das ist zum Beispiel auch unser Vorstellungsvermögen. Oder es kann ein Gefühl sein. Eine Frau sieht einen Film und fühlt sich ganz unwohl im Bauch oder irgendwie. Oder irgendwas, was stimmt hier nicht. Mehr weiß ich nicht, aber als dann mir darüber sprach, konnte ich erklären, warum sie sich unwohl gefühlt hat und was hinter dem Film steckt. Aber sie hatte eine innere Wahrnehmung, irgendwas ist hier nicht gut. Sie hat von Gott einen Hinweis bekommen, das stimmt was nicht. Es kann aber schlecht sein, wenn man was Schlechtes gegessen hat. Oder, ne? Also, es ist dasselbe Gefühl unter Umständen. Und ich muss lernen zu unterscheiden. Oder es kann sein, ich bin irgendwo und die Hände fangen an zu kribbeln. Es kann natürlich sein, von der Wirbelsäule her, die schlafen irgendwie ein oder ich sitze verklemmt und so, dann vibrieren die. Oder mein Kreislauf geht in die Knie, dann fängt das auch alles an zu krabbeln. Ja? Es kann aber sein, es ist es nicht, sondern es gibt keinen Grund. Dann könnte es sein, dass das eine Anwesenheit Gottes anzeigt. Und dass ich dann lerne, wenn das so kribbelt, oder dann kann ich Hände auflegen, wenn es passiert oder so. Also Gott kann nur die Hände oder den Körper benutzen, was ich habe. Oder ich kenne jemanden, wo sich eine Gabe der Unterscheidung auch entwickelt. Manchmal kommt die irgendwie hin oder ist in der Kirche und es fängt an, in ihr ganz heftig zu zittern oder wie krampfen. Sie hat Angst, dass es alle sehen, dass sie da zappelt. Sie zappelt nicht, aber sie hat innerlich vibriert der ganze Körper. Und wir haben gelernt, dass das bedeutet bei ihr in diesem Fall, dass da eine finstere Macht irgendwo zugange ist. Und dann nimmt die das wahr und Gott zeigt ihr das so. Und dann müssen wir gucken, was ist das? Das können andere ganz anders wahrnehmen, denen wird es dunkel vor Augen oder was weiß ich denn? Also wir haben alle verschiedene, ich sage jetzt mal Register oder körperliche Vorgänge, Dinge, die wir merken, wie wir auch ticken. Und da kann es körperliche, seelische, sonst was für Ursachen haben, dass wir da jetzt was merken oder sehen oder hören. Und wir müssen oder können auch lernen, mit der Zeit zu unterscheiden, wer benutzt das jetzt gerade, was meldet sich da. Bin ich das selber, ist das was in der Atmosphäre oder ist das was von Gott her? So wie ich, wenn ich jemanden Orgel spielen höre, inzwischen merke, das ist einer, der es gar nicht kann, oder das ist der Kirchenmusikdirektor, oder das ist der oder der. Es ist dieselbe Orgel, die wird immer nach Orgel klingen. Es wird immer ein menschliches Geschmäckle haben, was wir erleben. Und ich kann das immer vielleicht auch menschlich irgendwie erklären. Und das ist auch gleichzeitig die Anfechtung. Ist das nur menschlich oder ist er Gott am Werk? Ja? Aber wenn Gottes Geist in uns ist, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott sich melden wird, dass er sich bemerkbar machen wird. Und wir dürfen mit der Zeit lernen, zu unterscheiden, kommt das jetzt von mir, kommt das aus aktuellem Anlass, weil mich gerade was bewegt, oder kommt das so ganz unmittelbar und will Gott dadurch mit mir reden. Und dann braucht es mitunter noch eine Gabe oder eine Erfahrung, überlegen, was bedeutet das jetzt? Also das Vibrieren zum Beispiel oder so, es kann auch Gottes Geist mal so sein, oder es ist Finsternis, das muss ich unterscheiden lernen. Und eine dritte Frage ist, wie wende ich das jetzt an, was mache ich damit? Soll ich das jetzt allen sagen? Oder ist das nur für mich, dass ich weiß, wie ich beten soll, oder was bedeutet das jetzt? Nur mal ein dritter Schritt. Und für all das braucht es Erfahrung und braucht es Austausch mit anderen. Also ich kann dann jemanden im Gebetskreis fragen, so wie war denn diese Gebetszeit für dich jetzt? Und wenn der auch sagt, heute war Gott besonders gegenwärtig, dann kann ich für mich lernen, okay, dann bedeutete das oder dieser Lichteindruck, dass Gott wirklich da war, wenn es andere auch so gemerkt haben. Man hat es vielleicht anders gemerkt als ich, aber sie haben denselben Eindruck gehabt. Und dann kann man mit der Zeit so lernen, Gott zu verstehen. Er redet wirklich, er redet viel mehr, als wir hören und wahrnehmen. Und man kann lernen, diese Dinge im Glauben tatsächlich mal anzunehmen und ernst zu nehmen und dann dort hineinwachsen. Nochmal, er kann nur das benutzen, was er bei uns Menschen vorfindet. Nichts anderes. Und es wird immer etwas Menschliches haben, so wie die Orgel immer nach Orgel klingen wird und nie anders klingen wird, egal wer da drauf übt oder was spielt. Der Heilige Geist und wir. Ich hatte gesagt, dass der Heilige Geist vielfältig wirkt, nicht nur eindimensional. Man könnte drei Dimensionen unterscheiden. Er wirkt am Menschen, wir erkennen, was wir ohne Gott sind, was wir mit ihm sind, dass wir Jesus brauchen. Er kann in uns hineinkommen, dann wirkt er in uns, er nimmt in uns Wohnung, wir werden wiedergeboren, Christus in mir. Da möchte sich auch etwas vom Charakter von Jesus mit der Zeit entfalten in meinem Leben. Da spricht die Bibel von der Frucht des Geistes. Deine dritte Dimension wäre, Gottes Geist kommt auf Menschen, erfüllt sie. Da geht es um Überfluss. Da kommt wieder etwas raus. Und ich sage mal so, der Mund ist das Überflussventil des Herzens. Also wenn das Herz so ganz voll ist, dann kommt etwas aus dem Mund raus. Könnt ihr ausprobieren. Redet ihr drüber oder so. Könnt es nicht für euch behalten. Und das ist oft auch so, wenn der Geist Gottes einen erfüllt, dann kommt wieder was aus dem Mund heraus. Ein Lobpreis oder ein Sprachengebet oder Prophetie oder irgend sowas zum Beispiel. Das heißt aber, Christus wirkt durch mich. Und dazu sind die Gaben des Geistes wichtig, in denen Jesus ja auch gelebt hat und die er in seinem Leib jetzt auch verteilen möchte, damit die Gemeinde auf Erden das tut, was Jesus getan hat. All diese drei Dimensionen des Wirkens vom Heiligen Geist können gleichzeitig geschehen, ohne Frage. Können alle auf einmal kommen, sie können auch nacheinander kommen in unterschiedlicher Reihenfolge. Wir machen bitte kein Schema draus, aber es ist gut zu schauen, kenne ich diese drei Dimensionen. Und da kann auch ein unterschiedlich großer Abstand zwischen diesen Dimensionen liegen, wie man sie erlebt. Das ist je nach Biografie verschieden und Gott führt uns auch unterschiedlich. Das ist in Ordnung, es darf so sein. Wenn jemand zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, also diese Durchbruchserfahrung sozusagen, die Initialzündung, dort spricht die Bibel auch von getauft werden mit dem Heiligen Geist an dieser Stelle. Das ist also so dieses, der erste Durchbruch, der überhaupt nochmals losgeht. Es darf dann der Motor weiterlaufen, also nicht nur die Initialzündung geben, sondern es darf immer wieder Erfüllungen mit dem Heiligen Geist geben. Und wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, das sind Stellen, die ich weggelassen habe jetzt in den Vorträgen, aber ich habe sie in dem Blatt, glaube ich, mit angegeben, dann kommt es immer wieder auch, da sie gebetet hatten, wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Oder Petrus erfüllt vom Heiligen Geist, sagte das und das oder sowas. Es kann immer wieder neue Erfüllungen geben und da gibt es auch Unterschiede, wie voll wir gerade im Augenblick sind. Paulus selber fordert in Epheser 5 dazu auf, lasst euch beständig immer wieder vom Geist Gottes erfüllen. Der Zusammenhang, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet immer wieder, Präsens im Griechischen, voller Geist. Lasst euch immer wieder vom Geist erfüllen, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. So müsste man das wörtlich übersetzen. Jetzt interessanterweise wieder eine Verbindung zum Betrunkensein, wie bei Pfingsten. Die wirkten wie Betrunkene, aber das ist nicht das, was Gott will, dass wir uns da volllaufen lassen. Es gibt eine Alternative, die auch die glücklicher macht als Alkohol und nicht diese negativen Nebenwirkungen hat. Lasst euch ständig mit Heiligen Geist erfüllen, werdet voll Geistes. Und dann kommen Ausführungsbestimmungen, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Das fängt doch an, wenn ich selber Bibel lese und so weiter. Ja, dass mein Geist ernährt wird. Wenn ich Bibel lese, kommt ja etwas vom Geist Gottes auch mit, weil er es eingegeben hat. Also, dass ich im Wort lebe, dass wir untereinander auch im Wort leben und zu sagen, dass wir Lieder singen, kann dazugehören, wenn wir sie wirklich zu Gott hin singen. Geistliche Lieder sind Lieder, die der Geist Gottes im Augenblick eingibt. Es gibt Hymnen an anderen Stellen, die sind gedichtet, die sind vorgegeben. Wie das, was hier in der Leinwand ist, geistliche Lieder, was wäre, was unmittelbar vom Geist gegeben wird. Das gibt es manchmal in Gebetszeiten, dass jemand plötzlich was singt, im Bibelwort oder was, oder auch in Sprachen singen, können auch alle auf einmal machen. Das geht ohne Probe und es klingt zusammen, das geht. Und das bringt eine Erfüllung mit Gottes Geist oder reinigt die Atmosphäre und bringt eine Nähe Gottes. Pfingsten, Gottes Geist kommt auf Menschen, füllt sie ganz aus, durchdringt sie, kommt wieder aus ihnen heraus. Und das ist eine Dimension, die die Bibel sehr klar lehrt und die wir zumindest als Landeskirche und so weiter mehr oder weniger verloren haben. Die Pfingstkirchen haben das in ihrem Programm stehen, die haben das wiederentdeckt, dass es diese Dimension gibt. Manchmal werden sie dann wieder etwas einseitig und dogmatisieren das sehr und stellen dann wieder ihre Regeln auf, dann wird es wieder problematisch. Ja? Aber zunächst mal haben sie das entdeckt. Und wenn das zunächst mal auch übertrieben wird, finde ich das nicht schlimm, wenn sich es wieder normalisiert. Also wenn ihr einen Haufen Kinder hier, wenn die ein neues Spielzeug kriegen, dann kennt die tagelang nur dieses eine Spielzeug und nichts anderes mehr. Und wenn ein Mann ein neues Werkzeug kauft, dann liebt er erstmal nur dieses Werkzeug und alles andere spielt keine Rolle. Da ist es ganz wichtig, alles andere rückt beiseite. Irgendwann wird das normal, dass er dieses Werkzeug normal benutzt und dann ist es gut, ja. Und das Kind nimmt dann auch wieder die anderen Spielsachen. Und wenn wir es geistlich neu entdecken, dann kann das durchaus sein, dass wir es erstmal übertreiben müssen und diese Erfahrung kennen, es allen sagen müssen und sagen müsst ihr auch und so weiter. Irgendwann normalisiert sich das hoffentlich wieder. Ja? Und auch die sogenannten Charismen oder Geistesgaben für mich sind Werkzeuge. Also durch die einfach Gott wirkt. Es ist ein Unterschied, ob ich mit meinem Finger ein Loch jetzt in diese Betonwand pupeln soll, mit Fingernagel, da brauche ich ziemlich lange, oder ob ich eine Bohrmaschine habe, dann geht das recht schnell. Und wir kommen in der Seelsorge ohne gewisse Werkzeuge, was Gott was zeigt, Beispiel eben, was ich genannt habe, nicht weiter. Ja, dann können wir lange fantasieren, wir kommen auch irgendwann hin, aber es sind Werkzeuge, die ich gebrauchen kann und die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Die Geisterfüllung, Pfingsten, geht es nicht ums Gerettetsein. Da geht es nicht um, dass wir in den Himmel kommen. Das kommen wir durch die Wiedergeburt. Also da bist du gerettet und dann weißt du, dass du bei Gott sein wirst. Und es geht bei der Geisterfüllung lediglich darum, dass du wirksamer für andere sein kannst. Dass du etwas vom Dienst, den Jesus durch dich tun möchte, auch übernehmen kannst. Bei der Geisterfüllung geht es gar nicht um dich, da geht es um andere. Geht es darum, dass du ausgerüstet wirst, anderen zu dienen. Wenn du das nicht willst, brauchst du nicht um diese Geisterfüllung beten. Dann freue dich über deine Wiedergeburt und freue dich, dass du in den Himmel kommst und gut. Ja? Also es ist nicht heilsnotwendig oder so ein Quatsch. Es geht doch nicht um Stufenchristentum, sondern es geht darum, dass Jesus durch uns wirksam wird. Ohne diese Geisterfüllung ist aber für die, die es kennen, ein Mangel an Kraft erkennbar. Und man merkt manchmal sehr schnell, ob jemand vom Geist erfüllt ist oder nicht, weil eine gewisse Kraft oder Präsenz dort einfach fehlt. Und Jesus und die Apostel meinten, dass sie das brauchen. Von daher denke ich, wir sind recht gut beraten, wenn wir es auch uns danach ausstrecken. In meiner Bibel steht, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Frommes Reich können wir aus eigener Kraft bauen und gestalten. Das machen wir auch am laufenden Band. Aber Gottes Reich braucht Gottes Kraft und braucht und lebt in Gottes Kraft. Wie kann ich nun mit diesem Geist leben? Oder wie kann ich ihn erfahren? Wie kann ich ihn empfangen? Also wie kommt er? Ich bin da zunächst mal ganz von Gott abhängig. Also ich kann nur empfangen, was er gibt. Wenn mir keiner ein Paket geschickt hat, dann kann ich es nicht empfangen. Und dann gibt es auch verschiedene Übermittlungsdienste, die mir das bringen, oder ich muss es irgendwo abholen oder aus einem Fach ausholen. Das kann unterschiedlich sein, aber es muss erstmal abgeschickt sein. Also ich bin und bleibe ganz von Gott abhängig. Jesus sagt mal in Johannes 3, der Wind weht, wo er will, und er vergleicht das dann mit dem, der wiedergeboren ist, dass er auch eine Triebkraft hat und gelenkt wird, dass man nicht sehen kann. Viele übersetzen dann, der Geist weht, wo er will, das kann man so übersetzen. Und für viele ist dann die Ausrede, ja, bei uns weht er gerade nicht, dann kann man nichts machen. Ja, und reden sich so raus. So steht es nicht da. Wahr ist, ich bin von Gott abhängig, wann er was gibt, wann seine Stunde gekommen ist. Und wenn der Wind dann weht, habe ich immer noch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mich in meinem Zimmer einschließen, Fenster alle zumachen und sagen, bei mir kommt die Luft nicht rein. Oder wenn ich am See bin, kann ich das Boot richtig festzurren, dass das ja nicht sich bewegt und wirklich auf der Stelle bleibt. Oder ich kann Segel setzen und dann raus schwimmen in der Kraft des Windes. Wenn es Austeilung des Heiligen Geistes gibt, der Hebräerbrief sagt, es gab vielfältige Austeilungen des Heiligen Geistes, habt ihr erlebt, dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das empfangen will oder ob ich es ablehne, ob ich sage, nichts für mich. Das ist meine Freiheit. Wenn Jesus an meiner Tür klopft, ist meine Entscheidung aufzumachen oder zuzulassen. Wenn er mich von Sünde überführt, ist meine Entscheidung, ob ich das beichte und bekenne oder ob ich das wegdrücke. Ob ich zum Kreuz von Jesus komme oder ob ich das nicht mache. Und wenn jemand umkehrt und sein Vertrauen auf Jesus setzt, wird Gott es bestätigen, indem er seinen Geist gibt. Und so nimmt Gottes Geist in uns Wohnung. Und das prinzipielle Wirken des Geistes Gottes ist ja in unserem Geist, also in unserem Allerinnersten. Das heißt, wir merken das nicht so sehr durch unser Nachdenken, dass wir ewig grübeln, ob er da ist oder nicht, sondern was im Geist gegeben wird, ist eher intuitiv. Also es ist einfach da, ich weiß es einfach, es ist einfach gegeben. Und der Verstand buchstabiert dann so ein bisschen nach, wie er das ausdrücken kann und wie er das vielleicht begründen kann. Aber der Geist wirkt eher intuitiv. Und das ist wichtig zu wissen, dass wir es auch unterscheiden können oder das durchaus ernst nehmen. Wenn intuitiv etwas klar ist, das kann vom Geist Gottes kommen. Es kann auch zur Seele kommen oder dass wir einfach ein intuitives, gutes Gespür haben für Dinge. Da gibt es vieles. Das ist auch gut. Muss man wieder lernen. Aber prinzipiell ist, wenn es heißt, der Geist Gottes gibt unserem Geist Gewissheit oder bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, ist das ein ganz tiefes inneres Gespür oder eine Intuition, die ich habe. Und die darf ich ernst nehmen. Da muss ich nicht so sehr grübeln oder kann das sein oder nicht oder habe ich richtig. Nimm das, was so ganz tief in dich hineingelegt ist, nimm das wahr und nimm das ernst. Wie geschieht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist? Dort ist in der Regel Umkehr und Glaube an Jesus Christus Voraussetzung, dass man also Jünger von Jesus ist. Wie gesagt, ist ja die Dienstausrüstung dann. Es kann doch mal ganz plötzlich gleich kommen wie bei Cornelius, die haben gleich die Fülle gekriegt, aber dann wird die Umkehr und dies wird dann nachgeliefert. Ja, also es wird dann kommen, der Geist Gottes wird dann dahin führen. Die Reihenfolge ist das nicht ganz so wichtig, aber es gehört auf alle Fälle zusammen. In der Regel würde ich sagen, oder das Normale ist, dass erstmal klar ist, mein Leben gehört Jesus und soll Jesus gehören. Und das lebe ich auch. Und dann denke ich, sollte das Gefäß, das gefüllt wird, sauber sein. Wenn ich einen dreckigen Krug habe und gieße sauberes Wasser rein, kommt Dreckbrühe raus. Ja? Es ist ratsam, den Krug vorher aufzuwaschen. Und deshalb ist es kein Fehler, wenn ich um die Fülle des Geistes bitte, dass ich nochmal Inventur mache, wo ich merke, das sind Dinge, die Gott nicht gefallen, dass ich die bekenne, dass ich wirklich sauber werde, damit dann das Wasser, was reinkommt, ist zwar sauber, aber es kann trotzdem aus mir Dreck rauskommen. Also soweit ich kann, sollte ich dafür sorgen, dass das Gefäß sauber ist. Bei anderen oder so, ich sage mal, auch wenn Wasser lange nicht benutzt wurde, drehe erstmal auf, kommt Dreckbrühe raus, ehe das dann sauber ist, weil da sich Rost angesetzt hat, habt ihr schon gemerkt. Das kann auch sein, wenn der Geist Gottes kommt, dass da erstmal Dreck rauskommt und dann muss ich das weglaufen lassen. Das andere kommt dann schon. Das ist manchmal, dass man einen Anstoß nimmt an Leute, die neu vom Geist erfüllt sind und trotzdem irgendwelchen Blödsinn damit machen oder sich komisch benehmen. Es kann sein, es kommt erstmal eine Rostbrühe. Dann lass sie doch weglaufen, mach keine Panik, lass weiterlaufen. Muss nicht gleich abstellen wieder, bis es sauber ist. Oder was ganz schwierig war, was zu dieser berühmten Kassler Erklärung geführt hat, unter der viele Christen heute noch leiden oder wo sie gefangen sind, Gemeinschaftsbewegung besonders. Dort kam Gottes Geist offensichtlich auf Menschen, wo noch dämonische Belastungen waren. Und dann haben, weil es gab eine Konfrontation, ja, der Geist Gottes kommt, dann können diese Dämonen nicht mehr verborgen bleiben, dann melden die sich und manifestieren sich und dann schlängeln sich die Leute auf dem Fußboden lang oder brüllen oder sonst was. Es kam auch vor, dass Jesus in der Synagoge kam und plötzlich brüllt da einer auf. Das ist nicht anständig im Gottesdienst, sollte man nicht machen. Aber der musste es tun. Und ich bin mir sicher, der hat jahrelang vorher in der Synagoge gesessen, ohne dass es auffiel. Aber als die Präsenz von Jesus kam, mussten diese Mächte offenbar werden und dann haben die sich manifestiert und das klingt kreirisch, sage ich es mal. Wenn man das erlebt, das ist nicht mehr feierlich. Und dann sagen Beobachter, die das nicht kennen, das ist dämonisch, was Jesus hier macht, weil es da brüllt. Und weil der krampft und sich im Fußboden wälzt. Nee. Der Geist Gottes kommt und das Dämonische kann nicht verborgen bleiben und zeigt sich. Man muss sich also unterscheiden. Und ich glaube, dass die Leute, die das in Kassel erlebt haben, diese Geistausgießung, damit überfordert waren. Das kann man ihnen gar nicht vorwerfen. Sie hatten es noch nie erlebt. Woher sollten sie es wissen? Und dann haben sie gesagt, hier zeigt sich Dämonisches, also ist das ganze Zeug dämonisch. War es nicht, aber es hat sich Dämonisches manifestiert und dann haben sie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und gesagt, alles, was charismatisch ist und so, ist von unten. Nee, war es nicht. Und es gibt die beiden Extreme, die sagen, alles, was irgendwie übernatürlich und komisch ist, ist vom Heiligen Geist. Und andere sagen, es ist nichts davon vom Heiligen Geist. Und beides ist falsch. Ich muss differenzieren und ich muss prüfen. Das ist ganz wichtig, so billig geht es nicht, wie es die einen und wie die anderen machen. Es wird den Tatsachen einfach nicht gerecht. Also, es ist gut, wenn das Gefäß sauber ist, wollte ich sagen. War es ein bisschen Exkurs. Und dann ist es auch, dass die Dinge, alle Dinge werden im Glauben empfangen in der Bibel. Also der Glaube ist das Gefäß, in das Gott hineingießen kann. Und da braucht es erstmal vom Wort Gottes her den Glauben, jawohl, Gott will auch mich mit seinem Geist erfüllen. Solange ich das nicht glaube, werde ich es vermutlich eher nicht empfangen. Sondern ich habe es im Wort gefunden, es steht da, Petrus sagt, es gilt allen, die Gott herzuruft, da bin ich dabei. Also darf auch ich das empfangen. Egal, was ich sonst bin und wie unwürdig ich bin, spielt gar keine Rolle. Gott beschenkt mich. Wenn ich diesen Glauben habe, dann bin ich bereit, das zu empfangen. Und ansonsten, lies Bibel weiter, forsche, ob das was für dich ist. Ja? Ansonsten gibt es kein Schema bei Gott. Das kann also völlig spontan und ungeplant geschehen, wie bei Cornelius. Das hatte keiner auf dem Schirm, nicht mal die, die das Evangelium verkündigt haben, dass das passiert. Zu mir kam mal ein Mädel, die sagte, ich habe meine stille Zeit gehalten, ich habe gebetet und plötzlich habe ich in einer anderen Sprache gebetet, muss ich jetzt in die Nervenklinik oder was ist mit mir passiert? Also sie kannte das gar nicht aus der Bibel. Dann habe ich ihr erklärt, dass das da drin steht und dass sie das mal ruhig üben soll und dass das in Ordnung geht und dass Gottes Geist eben manchmal so eine Sprache schenkt. Ja. Also völlig überraschend, hatte keinerlei Ahnung, das kann also völlig spontan mal kommen und dann braucht jemand, der erklärt, was das sein könnte oder was es ist. Es kann vor der Wassertaufe oder danach geschehen, es kann gleichzeitig mit der Wiedergeburt und Bekehrung geschehen oder davon getrennt und später. Das kann sehr unterschiedlich sein. Offensichtlich spielt Gebet eine Rolle. Also die 120 vor Pfingsten hatten zwar die Verheißung, werdet es kriegen, aber die waren zusammen und haben gebetet, haben Gott gelobt und gepriesen. Und Gebet und Geistempfang haben etwas miteinander zu tun. Sie haben selber dafür gebetet. Und danach finden wir ganz oft in der Bibel, dass andere, um das Leute, die den Geist hatten, für andere um das Kommen des Geistes gebetet haben. Ich habe euch Stellen genannt. Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 9, 19. Und da spielt oft Handauflegung eine Rolle. Also Christen, die das schon kennen, legen anderen die Hand auf und segnen sie. Es kann auch spontan kommen, aber ich sage mal, soweit ich die Bibel sehe, die wenigen Male, wo Leute ohne Handauflegung mit dem Heiligen Geist getauft wurden, war niemand da, der die Hand auflegen konnte, wie zu Pfingsten, da hat es noch keiner. Oder es war keiner bereit, die Hände aufzulegen, wie bei Cornelius, weil an den Heiden machen sich Juden nicht schmutzig. Da hatte schon Gott ein Riesenproblem, den Petrus überhaupt dorthin zu pelzen. Er sagte, das mache ich nicht. Den auch die Hand auf den hätte er nie gemacht. Ja, da hat Gott gesagt, das mache ich jetzt mal. Damit du das auch noch kapierst. Aber ganz häufig ist eine Segnung mit Handauflegung dafür hilfreich. Ich sage es mal so. Obwohl dann Jesus der ist, der mal den Geist hat und nicht der Mensch, der die Hände auflegt. Ja, das ist, Jesus tut das, nicht wir. Aber er kann Menschen gebrauchen, die den Geist zu haben. Und klar ist, das haben wir in der Apostelgeschichte jetzt gefunden, dass die geistliche Leiterschaft darauf geachtet hat, dass die Gläubigen wirklich in diese Fülle des Geistes hineingekommen sind. Und wo sie gefehlt hat, haben sie gefragt, was ist denn mit dir, was hast du es schon oder haben gleich gebetet. Ja? Finde ich interessant. Welche Folgen hat das jetzt, wenn ich vom Geist erfüllt werde? Die erste und wichtigste Folge ist eine größere Qualifizierung in Kraft und Vollmacht, Zeuge von Jesus zu sein. Darum geht es. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein, in eurem engsten Umkreis und dann bis zum Ende der Welt. Es braucht also eine Kraft von Gott, um ein Zeuge von Jesus zu sein, und zwar in Wort und Tat. Zeuge im Wort bedeutet Inspiration und Freimut, also dass ich weiß, was ich wann wem sage, dass Gott mich da führt, und dann die Freiheit, das tatsächlich zu sagen, und den Mut, Freimut, Freiheit, alles zu sagen. Die Apostel, die Angst hatten, dass sie gefangen werden konnten, die sich ängstlich eingeschlossen haben, noch zu Ostern, traten plötzlich ins Freie, und Petrus und lässt sich nicht mehr bremsen, sagen, wir können es gar nicht mehr lassen, davon zu reden, weil Gottes Geist diese Kraft gegeben hat, diesen Mut, es wirklich Jesus zu bezeugen. Zeuge in der Tat bedeutet auch Liebe. Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und es bedeutet Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern Kraft. Und dazu gehören auch Zeichen und Wunder oder Geistesgaben, Gnadengaben, wo es sozusagen demonstriert wird, dass Gott da ist und die Menschen liebt und Dinge kann, die wir nicht können. Und es ist kein Zufall, sondern völlig logisch und auch biblisch, dass der Zweig der Christenheit, der Erfahrung mit der Erfüllung des Heiligen Geistes gemacht hat, der Zweig ist, der am schnellsten wächst weltweit. Ja, Pfingstbewegung und charismatische Bewegung überflügeln alles andere mit der Zeit, haben ein Wachstum, wie es in der Kirchengeschichte vorher nie gegeben hat. Ist völlig logisch, weil sie wieder mehr auf biblischem Boden sind. Und nebenbei gesagt, die liberalen Kirchen wie unsere, die das alles leugnen und das alles Übernatürliche wegstreichen wollen, das sind die, die sterben und eingehen. Ist auch kein Zufall. Ja? Könnte man feststellen, wenn man da mal hinschaut. Äußere Kennzeichen, wenn man jetzt nach eindeutigen oder sofortigen äußeren Kennzeichen fragt, woran man getauft werden im Heiligen Geist erkennen kann, wie man es sehen und hören kann, wie die Bibel sagt, dann nennt die Apostelgeschichte, nach den einmaligen Begleiterscheinungen von Wind und Feuer mal abgesehen, die sind, glaube ich, nicht so häufig, das spontane Reden in anderen Sprachen, spontanes Gotteslob, das man vorher so nicht drauf hatte, und Prophetie. Möglicherweise noch gewisse körperliche Reaktionen. Könnte zumindest Apostelgeschichte 8 auch nahe liegen, wobei da kein Schwerpunkt drauf liegt. Solche körperlichen Begleiterscheinungen können auftreten, müssen aber nicht. Da sind wir auch unterschiedlich gestrickt. Ja. Also manche geben alle Gefühle sofort nach außen, denen siehst du sofort an, was in ihnen vorgeht. Andere bewegen das ganz still im Inneren und siehst da außen gar nichts. Und das ist, wenn Geist Gottes kommt, kann das ganz unauffällig äußerlich sein, dass man überhaupt nichts wahrnimmt, und andere flippen mal richtig aus, dürfen die ruhig machen, das ist kein Problem. Aber das hat was mehr mit Temperament zu tun und wie Seele und Geist so zusammenarbeiten und so. Ja? Das hat nicht viel zu bedeuten, ob da was äußerlich zu sehen ist oder nicht. Könnt ihr ganz entspannt sein, weder wenn es auftritt, noch wenn es nicht auftritt. Ja, ist gar nicht so wichtig, es sollte man nicht so, ist nicht mit gleich Geisteswirken gleichzusetzen, sondern ist eine Reaktion drauf und da reagieren wir unterschiedlich. Manche haben ein Posaunenregister in der Orgel drin, das macht dann richtig laut, andere haben das nicht, das klingt halt leiser. Das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass kein Druck ausgeübt wird an keiner Stelle. Das macht Gott nicht, er manipuliert nicht, er lockt eher, er macht nicht Druck. Das ist für mich ein Unterscheidungsmerkmal, wo Druck ist, ist Manipulation. Das sollten wir uns wehren und gerade nicht mitmachen. Geist Gottes ermöglicht eher, öffnet den Raum, er zieht, er lockt, das ist sein Wesen, seine Art. Und es muss nicht alles gleich sein. Ne? Und wenn es eindeutig äußere Kennzeichen gibt, die die Bibel nennt, dann haben die meistens was mit dem Mund zu tun. Also, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Oder wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das ist mit allen Dingen so. Man könnte sagen, wenn Gottes Geist das Herz erfüllt, der Mund davon froh überquillt. Was hat es dann weiter für Auswirkungen? Wenn man in diese Dimension des Heiligen Geistes hineinkommt, wird man vertrauter mit der unsichtbaren Welt überhaupt. Also man kriegt mehr mit von dieser Welt Gottes. bedeutet zum einen eine stärkere Intimität mit Jesus und mit dem Vater. Das heißt, das Verhältnis wird einfach vertrauter, inniger, ja, intimer. Die Unmittelbarkeit zu Gott wird größer. Und es bedeutet auch ein größeres Verständnis und mehr Wahrnehmungen von geistlichen Wirklichkeiten. Also ich sage mal so, das Übernatürliche wird ein Stück natürlicher. Es war für die Menschen der Bibel völlig normal, für uns sogenannte aufgeklärte Menschen ist es unnormal, wenn man plötzlich spürt, hier ist Gott oder hier ist Finsternis am Werk oder was auch immer. Aber das kriegt man dann mit der Zeit stärker mit, weil man in dieser Dimension ein Stück zu Hause ist oder weil diese Dimension in einem lebt. Das dürfen wir also erwarten und sollten uns nicht wundern, wenn wir da Dinge wahrnehmen, und wir dürfen das auch ernst nehmen. Es ist am Anfang gut, sich mit anderen auszutauschen. Du empfindest du das dort auch oder so. Ja? Also, dass wir einfach lernen, diese Wahrnehmung, die wir da haben, einzuordnen und zu verstehen. Das ist nicht von Anfang an gegeben. Macht man auch Fehler, ist nicht schlimm, lernt man draus und geht weiter. Ja? Nächste Folge, das Ganze kann in Spannungen hineinführen. Man spürt zum Beispiel stärker als vorneweg, hier wirkt Gottes Geist, hier ist Zufluss von oben und hier ist nur menschliche Frömmigkeit am Werk. Ja, es gibt Quellwasser, was frisch sprudelt, wenn man in den Bergen unterwegs seid und da was findet, eine gute Quelle, das schmeckt einwandfrei. Wenn du irgendwo Wasser hast, was vor 14 Tagen abgekocht wurde und dann irgendwo steht und trinkst das, schmeckt das relativ fade. Und wenn du die Wahl hast zwischen beiden, wirst du dich vermutlich für das Quellwasser entscheiden. Oder wer die himmlische Luft kennt, die Freiheit des Geistes, der möchte es gern immer wieder haben. Und wenn er bloß im menschlichen Mief ist, dann wird er dort vielleicht eher das Weite suchen, als wenn er die Frischluft gar nicht kennt. Ja? Dann kann es dazu führen, dass jemand, der diese Erfahrung gemacht hat mit dem bisherigen oder wo es ohne den Geist läuft, nicht mehr so zufrieden ist, wie er vorher damit war, weil er nichts anderes kannte. Wir hatten jahrelang nur den Fernseher von meinem Opa, also bis in die 90er Jahre. Es war so ein schwarz-weiß, Sibyllen-Röhrengerät, 2, 3 Sender und ziemlich matt auch, also kontrastreich war der gar nicht. Dann haben wir einen Farbfernseher. Ich war, solange ich den Schwarz-Weiß-Fernseher hatte, damit ganz zufrieden. Ja, das war okay. Jetzt möchte ich den Farbfernseher nicht mehr gegen das Gerät austauschen, weil ich was anderes gewöhnt bin. Mit Phonogeräten ist es ähnlich, mit einem alten Kassettenrekorder möchte ich jetzt nicht mehr mit Hi-Fi-Anlage vergleichen oder so. Ja? Und wenn man in das Neue hineingekommen ist und diese andere Qualität des Himmels kennengelernt hat, dann ist man mit dem, was bisher war oder was woanders ist, eben dann nicht mehr so zufrieden. Und dann kommt es sehr darauf an, wie man reagiert, wie man damit umgeht. Die Gefahr ist, dass man nur noch geistliche Selbstbefriedigung sucht und dann bloß noch dorthin geht, wo man das auch hat und das andere dann verachtet. Und da ist jetzt bei denen, die vom Geist erfüllt worden sind, ganz stark Liebe und Demut gefragt. Also auch, ob sie sich in das Vorhandene einordnen können und ob sie anfangen können, mit den Gaben auch anderen zu dienen und sie zu segnen und für sie zu beten oder ob sie bloß eine Selbstbestätigung suchen, eine geistliche Selbstbefriedigung. Aber es kann natürlich auch zu Ablehnungsreaktionen von anderen kommen, die sagen, das ist böse oder das ist komisch oder das wollen wir nicht oder das darf hier nicht sein. Es hat keinen Raum und dann kann das zu Spaltungen führen. Ja, das ist immer schmerzlich und man muss dort sehr genau hinschauen, wo die Ursachen tatsächlich liegen, wenn Gemeinden oder Gruppen sich spalten. Der menschliche Anteil an diesen Spaltungen ist wesentlich höher als der geistliche in aller Regel. Also sind Charakterschwächen und sind Machtspielchen und was weiß ich was alles, was da eine Rolle spielt und fehlende Demut. Ja, da ist ganz viel drin. Manchmal geht es nur um Macht und Kontrolle, aber Kontrollgeist ist was anderes als Heiliger Geist, wirklich das Gegenteil. Auch der Zeitgeist kann sich ja fromm tarnen. Und und es gibt auch verhärtete Christen, die bloß auf Gewohnten festhalten wollen, sich nicht öffnen können oder die sehr selbstgerecht sind, die gibt es aber nicht Charismatiker übrigens, und dann geht es auseinander. Also da muss man sehr genau hinschauen, wie das wirklich kommt, und dann kommt es ja auf die Frucht des Geistes an, dass man in der Liebe und Demut bleibt, bitte. Aber Spannungen lassen sich da kaum vermeiden. Und das ist nicht unbiblisch, Jesus sagt mal, denkt nicht, dass ich gekommen wäre, Frieden zu bringen, ich bin gekommen, Schwert zu bringen. Und wenn ihr mal seht, wo Jesus hinkam, da konnte keiner neutral bleiben. Entweder waren sie für ihn oder gegen ihn. Also man konnte, so harmlos ist Gott nicht, dass da nichts, dass man einfach so indifferent bleiben kann. Ja? Also es kann zu Spannungen führen, ist so. Muss man lernen, mit umzugehen, sind manchmal auch Schmerzen. Und dann bleiben trotzdem auch Mängel. Wir werden nicht vollkommen, bloß weil Gottes Geist uns erfüllt hat. Und das kann manchmal auch verwirren, dass dann Leute trotzdem noch Fehler machen und daneben greifen, auch daneben reden. Wir sind dabei, dass Dinge wiederhergestellt werden, weltweit, glaube ich. Es wächst dieser fünffältige Dienst wieder langsam. Paulus nennt mal Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Lehrer und Hirten hatten wir eigentlich mehr oder weniger immer. Evangelisten sind so mit den Herrnhutern oder so aufgekommen, ja, dass wieder evangelisiert wurde. Das gab es vorher lange nicht. Dann ist das Prophetische langsam gewachsen. Nicht jeder, der sich Prophet nennt, ist einer. Man sollte sich selber gar nicht so nennen, wenn das sind andere, die das erkennen. Und auch das Apostolische wird wiederhergestellt werden und ist dabei. Das ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein für das, was wieder geschenkt wird. Aber wir haben auch allen Grund, demütig zu bleiben und zu wissen, es fehlt noch viel. Und geisterfüllte Christen sind deswegen keine besseren Christen als andere. Sie bleiben fehlbar. Und sie können geistlich und menschlich weiter gravierend versagen. Und das machen die Korintherbriefe schon sehr deutlich, was dort alles noch los war. Wo man sagt, es passt, ich habe keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe, steht es da einerseits, und andererseits, wie die sich benommen haben, es war schlimm. Wie sie miteinander umgegangen sind, teilweise auch. Das schließt sich nicht aus. Und es scheint sogar so zu sein, dass die Kraftsalbung Gottes, also wenn die Kraft kommt, im Menschen beides verstärkt, das Gute wie das Böse. Es gibt mehr Kraft und dann kommt beides mehr raus. Muss man wissen und dann wieder sehr differenzieren, was jetzt was ist. Geisterfüllte Christen können sehr noch in ihrer alten Natur leben oder können sogar auf andere Geister hereinfallen. Und es kann, auch wenn ihr das schwer glaubt, tatsächlich auch Vermischungen noch geben, dass Abteilungen der Menschen noch dämonisch besetzt und andere geisterfüllt sind, dann kommt mal das und mal das raus. Auch das gibt es. Das macht es kompliziert, aber es ist so. Also auch geisterfüllte Menschen können noch Reinigung und Befreiung brauchen. Es ist so. Deshalb mahnt die Bibel immer wieder, prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Steht immer wieder dort. Und das können wir nicht uns ersparen, bei keinem. Und weil das so ist, deshalb gehört das gesamte Wirken des Heiligen Geistes zusammen. Also auch der charismatische Geist, wo es bei der Pfingstabrang geht, ist nicht der ganze Heilige Geist. Es gibt Leute, die sind Anticharismatiker, die sind wirklich dagegen, lehnen das ab, die ich aber sehr schätze, von denen ich viel lerne und wo ich sage, dir ist trotzdem der Geist Gottes am Werk und du hast eine Bibelerkenntnis und du hast eine Reinheit in deinem Wesen, wo Gottes Geist ganz klar in dir wirkt. Das gehört zusammen. Uns gehört alles zusammen, was er tut, nicht nur das, was ich genannt habe, also sein Wirken an uns, dass er uns immer wieder auch überführt, dass er unser Gewissen schärft, dass er uns ins Gottes Licht nimmt, dass das Dunkel sichtbar wird. Er schenkt Sündenerkenntnis und auch Freiheit von Sünde. Wir müssen immer noch aufpassen, dass wir ihn nicht betrüben, dass er sich zurückzieht. Ich sage es nochmal so, jeder Christ kann im nächsten Augenblick zum Schwerverbrecher werden. Das Potenzial haben wir. Wir haben die alten Anlagen noch in uns. Wenn wir die aktivieren, sind die wieder voll da. Oder wir leben im Geist Gottes und dann werden wir das nicht tun. Aber wir haben in jedem Augenblick diese Wahl. Und wir können jeden Augenblick auch wieder abkippen. Und es passiert leider auch. Oder wir haben Menschen, die neben allem Geistlichen, wo sie Segen waren, trotzdem, was weiß ich, andere missbraucht haben. Das kriegt man gar nicht zusammen. Und dann noch ein Gebiet war, was Gottes Geist nicht erreicht hat und nicht erneuern konnte. Wir brauchen diese Frucht des Geistes unbedingt. Ohne die wird vieles verdorben. Wir brauchen seine innere Leitung und Führung. Und wir haben es nötig, dass er auf uns kommt. Und in all diesen Bereichen, in allen dürfen wir weiter wachsen und Wachstum, sollten wir Wachstum anstreben. Wer meint, dass er schon alles hat, ist von allen guten Geistern verlassen, sage ich. Jedenfalls vom Heiligen Geist. Da gibt es keinen. Und der Geist ist der Gemeinde gegeben, nicht nur Einzelnen. Deshalb Leib Christi. Kinder Gottes gehören zur Familie Gottes. Und der Geist Gottes stellt in den Leib Christi und erzüchtet nicht fromme Individualisten. Und ich kann nicht mit dem Haupt, mit Jesus verbunden sein, wenn ich nicht mit dem Leib verbunden bin. Das funktioniert nicht. Ich brauche also meinen Platz im Leib Christi. Wie der heißt, ist mir egal. Welche Kirche, das ist mir auch egal. Aber dass du unter einer Leitung stehst, der du rechenschaftspflichtig bist und dass du für andere auch Verantwortung übernimmst und Dienst tust und das Ganze verbindlich, das ist Leib Christi. Wie gesagt, wie der sich äußerlich nennt und die Struktur ist zweitens. Aber dass wir da eingebunden sind und sind immer mehrere, das ist in der Bibel verbindlich. Sonst geht das verloren, sonst gehe ich auch in die Irre mit dem, was Gott mir geschenkt hat, weil ich keine Korrektur habe und keine Einbindung. Also nur gemeinsam, das heißt auch, in gegenseitiger Ergänzung und Korrektur können wir die Fülle haben. Der ganze Christus ist nur in der ganzen Gemeinde vorhanden und nicht in einzelnen Individualisten. Gottes Geist vereint mit Gott und vereint auch die Kinder Gottes untereinander. Und sein Wirken wird immer in Harmonie mit dem geschriebenen Wort Gottes sein in der Bibel. Er wird sich nämlich selber nicht widersprechen. Und das hier hat er gegeben. Deshalb ist immer wieder wichtig, dass wir hier aus dem Wort leben. Leben mit dem Heiligen Geist. Soweit für heute von mir aus. Wenn Fragen sind, könnt ihr die gerne stellen, jetzt oder später persönlich. Okay, bete ich nochmal. Danke, Herr Jesus, dass du mit dem Vater dieses Versprechen erfüllt hast, dass der Geist gekommen ist für alle und alle, die dir gehören, ihn empfangen können und deine Zeugen sein. Und danke, dass du dein Wort nicht zurückgenommen hast und dass dein Geist auch nicht gestorben ist, er ist ewig. Und danke, dass du für uns schwache Menschen mit all unseren Macken und Fehlern und Mängeln, dass du deinen Geist bereit hast, der unserer Schwachheit aufhilft, der uns unterstützt und der uns an deiner Fülle teilhaben lässt. Und das hilf uns bitte zu empfangen und auch miteinander zu teilen, auch dort, wo wir zu Hause sind und dort die Partner zu finden, mit denen wir das teilen können und mit denen wir zusammen wachsen können und uns austauschen. Dass uns dein Geist und das, was er gibt, immer gewisser und vertrauter wird. So segne uns bitte und lass uns anderen ein Segen sein. Amen.